Herzlich willkommen auch an den Bildschirmen, wo ihr auch immer seid. Wir freuen uns, dass ihr zugeschaltet seid und wünschen euch auch Gottes Segen. Wir machen heute weiter mit der Predigtreihe über Nehemia und kommen zum vierten Teil und werden heute eine wichtige weitere Eigenschaft eines Leiters entdecken. Im ersten Teil ging es um Betroffenheit, da wo jegliche Leiterschaft immer wieder anfangen muss. Wenn du keine Betroffenheit mehr hast, nur noch ein Amt hast, musst du neu die Not, wirklich der Not begegnen und brauchst dieses Herz für das, wofür du stehst. Dann ging es in der zweiten Predigt über das Thema Gebet als erste Reaktion auf die Not. Zeit zwischen Identifikation mit einem Problem und Aktion. Zeit rausnehmen, nicht sofort handeln. Wir sind nicht verantwortlich für alle Nöte, die uns begegnen. Müssen Rollenklärung machen, müssen vor dem Gott anbefehlen, Herr, was ist hier eigentlich los? Es ist nur ein Mann, müssen die Probleme kleinkriegen. Letzte Woche ging es um das Thema Planung, die unternehmerische Seite der Leitung. Ja, nicht nur eine übernatürliche Seite von Gebet, wo Gott es redet, sondern auch die unternehmerische Seite des Leitens, die Planung. Und heute Morgen geht es darum, verbündet, wie ein Leiter andere motiviert. Wenn du geplant hast, wenn dein Herz voll ist, voller Leidenschaft für das, was du weißt, was du tun sollst, kommt der tricky Teil. Es geht jetzt darum, andere an dem Plan zu beteiligen. Und stellt euch mal vor, wir setzen uns einfach mal auf das Pferd, auf dem Nehemia jetzt gerade von Susa nach Jerusalem reitet. Er reitet gerade aus Susa raus und denkt, warum ich? Eben war ich noch Sklave. Gott, was hast du getan? Wow, unglaublich. In meiner Tasche habe ich Pässe. Ich habe sogar die Zusagen, dass er bezahlt, wow, wir werden die Mauer aufbauen. Und je näher er Jerusalem kommt, denkt er andere Fragen. Was sind seine Fragen jetzt? Was werden die mit mir machen? Wie geht er das Ganze jetzt an? Die Reise dauert ja ein paar Wochen. Meine Frage ist, was machst du, wenn du für eine Sache brennst, dein Herz wirklich entfacht ist, du hast einen Plan gemacht und jetzt kommst du in eine Situation, du kennst die Leute, zu denen du gleich reden wirst, du kennst sie nicht mal. Du weißt gar nicht, wer das ist. Bist ihnen noch nie begegnet. Was machst du dann? Wir können uns mal einblenden, gefühlsmäßig in die Situation von Matnas und Kreisatz zur Zeit. Jetzt 6 Wochen nach ihrer Ausreise sind sie in Nairobi. 3 Millionen Einwohner, die sie nicht kennen. Und sie sagen, ja, wir sind hier, um Hoffnung nach Kenia zu bringen. Kennst du das Gefühl von einem Aussendungsgottesdienst bis dahin? Da ist eine Kurve zu überwinden. Ja? Pläne gemacht. Jetzt geht's los. Und die Not ist meistens größer, als du gedacht hast. Und lass uns auch an die wirklich diese Woche denken. Als Nehemia nach Jerusalem kommt, waren die Menschen dort besiegt. Sie lebten in Ruinen. 2-mal in 90 Jahren war jemand vorbeigekommen und wollte die Mauer aufbauen und hat nicht geklappt. 90 Jahre, wie viele Generationen sind das? 90 Jahre. Wir feiern, Wiedervereinigung. Wie lange sind wir jetzt vereinigt? 90 Jahre. Wie war der Hoffnungslevel von Menschen, die 90 Jahre sich abgefunden haben mit Ruinen? 2-mal war schon mal jemand da. Wie groß war ihr Selbstvertrauen? Nicht so groß, oder? Wie reagieren solche Menschen normalerweise, wenn jemand kommt und sagt, hey, es gibt Hoffnung für Jerusalem? Wow. Bist du schon mal als Leiter voll von Begeisterung, entfacht? Du weißt, du hast etwas auf dem Herzen, in so eine Situation unvorbereitet reingelaufen? Ich schon. Und dann hinterher hast du dich gefragt, na, vielleicht war es ja doch falsch, oder? Und dann erscheint Nehemia in Jerusalem und innerhalb weniger Tage ist ein Turnaround eingeleitet und innerhalb von 52 Tagen ist die Mauer aufgebaut, die 90 Jahre da niedergelegen hat. Wow, das ist meine Nummer. Und diese Mauer bedeutet weiteres Wachstum für diese Stadt und für die Menschen da drin, Schutz. War er ein Wundertäter, hat Gott den Himmel aufgemacht und boah, ist die Mauer gekommen. Nein, er hat diesen Mann, einen Mann von Susa nach Jerusalem geschickt und du sollst die Mauer aufbauen. Und was wäre, wenn Gott hier wäre und sagen würde, und du sollst Hoffnungsträger sein in einer Stadt, damit mein Name bekannt wird. Hast du noch Hoffnung? Über diesem Gottesdienst steht das Schild Hoffnung. Hoffnung. Es gibt Hoffnung für dich. Ja. Die Predigt wird jetzt sehr praktisch werden. Und die Prinzipien, die ich jetzt mit euch entdecken werde, sind sehr hilfreich, sowohl in deiner Ehe als auch in deiner Familie, in der Schule, wo du vielleicht mitarbeitest, oder in deinem Kollegenkreis, in deiner Firma oder auch in Gemeinde oder vielleicht willst du auch in Politik, auch da können die hilfreich sein. Ja? Und überleg dir mal, wenn es ganz konkret werden soll, wenn du wirklich willst, lernen willst für dein Leben diese Woche, überleg dir eine Situation am Anfang der Predigt, für diese Situation möchte ich das mal. Gibt es da vielleicht eine Situation, wo wenig Hoffnung ist oder ich weiß nicht, wie gehe ich das an? Ich habe einen Plan, aber ich weiß nicht, wie ich es mache. Vielleicht hast du es, wenn nicht, vielleicht kommt das. Ja, verbündet wie ein Leiter motiviert. Der erste Punkt, bevor du was machst, rechne mit Widerstand. Rechne mit Widerstand. Es ist einfach ein Fakt. In dem Moment, wo ein Mensch am Tisch, an seinem Familientisch sagt, lasst uns doch mal, sagen andere, lasst uns das nicht. Wir wissen ja heute Morgen, wie das bei Müllers abläuft. Die eine sagt, lasst uns mal spazieren gehen in den Wald. Und der andere sagt, lasst uns das nicht. Haben wir mitgekriegt. Das ist was ganz Normales. Da sind die nicht alleine, oder? Ihr wisst eure Themen. Einer sagt, lasst uns doch mal in Urlaub ans Meer fahren. Lasst uns lieber in die Berge fahren. Ja, so ging es bei Schmitz rum. Ja, also bekommen wir, ja. Lasst es uns nicht tun. Wenn jemand in Gottes Volk aufsteht und sagt, lasst uns, werden mindestens 5 Leute aufstehen und sagen, lass es uns nicht. Und wenn du das nicht einkalkulierst, dann bist du blauäugig. Immer wenn jemand im Reich Gottes sagt, lasst uns für Jesus aufstehen, wird der Satan andere Leute infizieren, die sagen, lasst uns Widerstand leisten. Die meisten Menschen sind resistent für ein Wort, Veränderung. Egal wo. Veränderung ist ein Unwort. Sie lieben den Ist-Zustand, auch wenn der katastrophal ist. Sag mal einem Drogenabhängigen, hey, ich kann dir helfen, eine Therapie zu machen. Dann sagt er dir, du weißt nicht, wie es ist, auf Entzug zu sein. Ja? Sag mal einer Gemeinde, wo jahrelang keiner zum Glauben gekommen ist, hey, lass uns aufstehen und hinausgehen. Ja? Gestern Morgen war ich in Hamburg beim Ältestenrat und ich sollte die infizieren mit dem Gemeindegründungsgehen. Hast du schon mal einer Gemeinde, die 125 Jahre alt ist, noch nie eine Gemeinde gegründet ist, Probleme hat bisher gesagt, lasst uns eine Gemeinde gründen. Und trotzdem ist es dran. Ja. Sag mal einer Belegschaft in einem Betrieb, wir müssen hier was ändern. Sag mal einem Menschen, der ohne Gott lebt, hey, Gott ist da, es gibt Hoffnung. Habe ich jetzt 53 Jahre lang nichts von gemerkt. Ja, sag mal einem Hauskreis, hey, hier gibt es Veränderung. Überall das Gleiche. Die wenigsten werden klatschen, wenn Veränderung kommt. Menschen widerstehen Veränderungen aus unterschiedlichen Gründen. Und Leiter müssen diese Gründe finden und damit innerlich umgehen, bevor sie mit diesen Gründen reden. Du musst in das Herz derer, die du überzeugen willst, du musst sie kennen. Und wenn du diese Hausaufgaben nicht machst und du fängst an zu motivieren mit viel Emotion, ohne zu wissen, was ist hier der wahre Grund und du hast keine Antworten, lass es sein. Du musst auch lernen, mit deinen Kindern zu reden, wenn du sie motivieren willst. Ja, sonst kommst du nur auf den Autoritätslevel, weil ich sage. Das ist meistens nicht so gut. Habe ich so aus meiner Erfahrung. Ja. Schaut mal, bevor der Nehemia in Jerusalem ist, heißt es im nächsten Vers schon, in Vers 10, Sanballat, der Horoniter und der Ammoniter Tobia, sein Bevollmächtigter, gerieten in heftigen Zorn, weil einer kam, der den Israeliten helfen wollte. Der ist noch nicht mal da. Die in Jerusalem wissen noch gar nicht, was Gutes auf sie zukommt. Da sind die schon, wie, was sind die? Zornig, heftig zornig. Und Nehemia kennt sogar die zwei Namen. Und ich frage mich, was muss das für ein Leiter gewesen sein, dass der sogar die Namen derer kennt? Der hat ja kein Internet. Der hat sich vorbereitet, der hatte Boten ausgesandt. Der hatte Beziehungen, ein Leiter ohne Beziehungen, ohne die Informanten. Damit du wahrnimmst, wie ist hier das Klima in der Truppe? Das kannst du vergessen. Wenn du in deinem Zelt bist, Leiter bist und die Clubtruppe ist da und du kommst raus und willst in die Vision und du hast keine Ahnung, wie die denken, vergiss es. Du musst unter der Truppe sein und wie auch immer. Das ist ganz wichtig. Paulus schreibt in 1. Korinther 16, ich habe vor, bis nach Pfingsten in Ephesus zu bleiben. Hier steht mir die Tür weit offen für ein erfolgreiches Wirken und ich muss mich mit vielen Gegnern auseinandersetzen. Denke nicht, dass Gegner der Beweis sind, dass die Tür zu ist. Nein, wenn die Tür offen ist, hast du Gegner. Ja? Erste Leiterschaftsregel heute Morgen, keine offene Tür ohne Widerstand. Keine Möglichkeit ohne Opposition. Das merken wir sogar in unserer Demokratie. Wenn jemand sagt, wir haben gewonnen in der Wahl, gibt es andere und wir werden euch jagen. Schon am Wahlabend. Ja? Und das ist in der Gemeinde so und das ist in der Familie so. Egal, einfaches Prinzip. Frag dich von daher, wer wird Probleme mit dieser Veränderung haben? Warum? Was sind die Gründe? Setz dich damit auseinandersetzen, bevor du den Mund aufmachst. Wenn ich das heute Mittag meinem Ehepartner sage, warum hat er damit ein Problem? Bereite dich darauf vor. Tu nicht einfach deine Idee am Essenstisch entfalten, ohne darüber nachgedacht zu haben. Das könnte den Nachmittag versauen. Ja? Zweitens, warte auf das richtige Timing. Wenn du andere zu einer Veränderung motivieren willst, ist das richtige Timing wesentlich. Hast du das schon mal erlebt, wie eine super gute Idee beim Frühstück schon gekillt wurde? Nur wegen dem falschen Zeitpunkt. Ja? Meine Frau schon. Ja? Schaut, Nehemia kommt nach Jerusalem und was macht er dann? Vers 11. Als ich in Jerusalem ankam, wartete ich zunächst 3 Tage. Er wartet 3 Tage. Er macht kein großes Aufsehen, kein roter Teppich. Ich komme hier, Empfang, ganz schlicht. Er macht nicht mal eine Ansage, warum er überhaupt da ist. Hier steht einfach, ich wartete zunächst 3 Tage. Und ich habe mich gefragt, steht nicht im Text, wir spekulieren, könnt ihr anderer Meinung sein? Was hat der Typ 3 Tage gemacht? Wir wissen es ja nicht. Hast du schon mal als junger Mensch 3 Tage gewartet und nur gewartet? Als Leiter, energiegeladen, 3 Tage warten, nichts mal, wo du doch weißt, jetzt geht's los. Erstens, er könnte sich ausruhen, regenerieren. Ja, ist ja lange gereist, ganz wichtig für energiegeladene Regel, für energiegeladene Leiter diese Regel, triff keine wichtige Entscheidung, wenn du müde bist. Triff keine wichtige Entscheidung, wenn du müde bist. Und nimm auf deinen körperlichen Level Rücksicht. Ja, das ist wichtig. Sabbat, ja, kommt da rein. Vielleicht hat er sich auch Zeit genommen, neu zu beten und sich vorzubereiten auf seine Rede. Wir wissen, er war ein Mann des Gebets. Dritte Möglichkeit, er könnte weiter geplant haben. Vierte Möglichkeit, weiß ich nicht, wenn er ein richtig guter Rhetoriker war, hat er einfach die Spannung in der Stadt erhöht. Stellt euch vor, da ist eine Stadt, die liegt in Ruinen und da kommt ein Typ auf dem Pferd rein mit einer Horde von Reitern, Kavallerie, die ihn beschützen. Die sorgen für Aufsehen, da braucht gar nichts was zu sagen. Und jetzt fragen sich doch die Oberaufseher, Bürgermeister, was wollen die hier? Und er redet nicht mit denen. Was geht hier? Das sorgt auf jeden Fall für Aufmerksamkeit. Ja, damit hat er sie. Er sorgt dafür, wenn ich in 3 Tagen rede, dass sie mir zuhören. Habt ihr schon mal eine Kinderstunde geleitet und der Lehrer oder eine Klasse geleitet, der Lehrer wartet nicht, bis er die Aufmerksamkeit der Kinder hat und er redet einfach los? Es gibt nichts Besseres, als dass du die Autorität verlierst. Rede einfach, ob dir jemand zuhört oder nicht. Du musst warten, bis man dir zuhört und dann redest du, sonst verschwendest du dich. Wer bist du? Ja? Hast du eine Botschaft, die wichtig ist? Dann tritt so auf und verbreite diese Spannung, dass man dir zuhört. Als Eltern, Rede nicht einfach, obwohl die schon längst abgeschaltet sind. Manchmal sitzt man an einem Tisch von einer Familie und die reden und jeder redet. Zeuge Spannung auch. Ja. Schaut mal, in Prediger 3,7 heißt es, habe ich euch nicht mitgebracht, Schweigen hat seine Zeit, wie auch das Reden. Prediger 3,7. Wenn du zu etwas zu kommunizieren hast, was Veränderung bedeutet, musst du auf den richtigen Zeitpunkt warten. Jesus hat das können wir von Jesus so lernen. Wie oft hat Jesus seinen Jüngern gesagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Du musst genauso lernen zu handeln, aber du musst auch zu lernen zu schweigen. Da habe ich viele Fehler gemacht in meiner Karriere. Drittens, kläre zuerst die Fakten. In Versen 12 bis 16 lesen wir, wie Nehemia den Zustand der Trümmer begutachtet und erforscht hat. Es heißt dort, dann, also nach 3 Tagen, begab ich mich in der Nacht auf Erkundung, nahm aber nur wenige Männer mit. Er hatte einen inneren Kreis, inner Circle. Ich hatte noch keinem Menschen gesagt, was mein Gott mir ins Herz gegeben hatte und was ich für die Stadt tun wollte. Ich nahm auch keine Reittiere mit, außer dem einen, auf dem ich ritt. So ritt ich bei Nacht durch das Taltor und von dort aus südwestwärts in Richtung Drachenquelle bis zum Misttor. Ich untersuchte genau, wie weit die Mauern Jerusalems eingerissen und die Tore verbrannt waren. Er erzählt hier, wo er überall war und wie er gegen Mitternacht die Trümmer der Mauer inspiziert hat. Mitten in der Nacht inspiziert er, dass kein Aufsehen erregen soll, keiner mitkriegen. Top Secret 007, ja, geheime Mission. Er will nicht die Aufmerksamkeit der Presse. Und Nehemia macht hier seine Hausaufgaben als Leiter. Das ist die einsame Aufgabe eines Leiters. Die einsame Aufgabe von Eltern. Dass sie im Gebet klären, was wollen sie eigentlich als Erziehungsziel mit ihren Kindern kommunizieren und nicht einfach in die Not immer 1000 Lösungen rein. So mal hinsetzen, was ist die Not? Was ist die Lösung? Das heißt hier in Vers 13, schaut mal, ich untersuchte genau, was ist hier die Ursache? Wie ist der Zustand wirklich? Wir haben das diese Woche in den Medien gemerkt, wie es da so eine Spannung gibt über das, was ist in Chemnitz gelaufen. Die einen sagen das, die anderen sagen das. Haben Sie Ihre Hausaufgaben gemacht? Wer hat recht? Verunsichern. Ja, du musst das schon tun. Und das ist, normalerweise ist so ein Ritt in der Nacht, wenn du hier inspizierst, der Moment, wo der Leiter am meisten entmutigt ist, weil er sieht, es ist ja schlimmer, als ich gedacht habe. Es ist schlimmer, als ich gedacht habe. Leiter sind meistens Optimisten, dann sehen sie der Realität ins Auge und denken, oh weia. Und da muss ein Leiter durch. Wehe, er geht auf die Bühne und hat das nicht emotional durchlebt. Wenn du nicht bereit bist, einer Klasse wirklich, der Situation einer Klasse ins Auge zu schauen, wie sie wirklich ist, oder der Betrieb, den Zahlen des Betriebes nicht wirklich in die Augen zu schauen, dann solltest du nicht auf die Bühne gehen und sagen, wir schaffen das. Ja. Schaut, Vers 16 heißt es, die Ratsherren der Stadt wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich vorhatte, denn bis dahin hatte ich keinem der Juden, das sagt er zweimal, keinem der Juden etwas von meinen Plänen mitgeteilt. Weder den Priestern, noch den, also auch nicht den Frommen, Gott hat mir gesagt. Das darfst du an manchen Stellen auch nicht sagen. Ja? Noch den Männern der ersten Familien, also ne, den Oberen und den Ratsherren, noch allen übrigen, die mit der Sache zu tun hatten. Totale Verschwiegenheit. Warum macht er bezüglich seiner Untersuchung so ein Geheimnis? Weil er nicht will, dass man seinen Plan killt, bevor er überhaupt geboren ist. Rette deine Vision vor einer vorgeburtlichen Abtötung. Du musst deine Vision schützen, wenn sie nicht schon vorgeburtlich gekillt werden soll. Das ist wie Babys. Ihr Lieben, was ist einfacher? Eine gute Idee zu killen oder eine gute Idee zu unterstützen? Was ist einfacher? Kill, ne? Killerspiele. Promoterspiele gibt's so wenige. Ja? Ist euch schon mal aufgefallen, dass negative Menschen normalerweise lauter reden als positive? Die reden auch ungefragter. Die Positiven musst du die Leisen erstmal bitten, hast du auch was hier zu sagen? Ich bräuchte dich jetzt. Aber wenn sie Angst haben, sagen wir nichts und lassen den, der die Idee hat, lieber verhungern, als dass sie sich an seine Seite stellen. Das ist so. Kannst dich drüber aufregen, aber es ist so. Ja? Leiterregel hier an der Stelle: Leiter schützen ihre Vision vor frühem Tod, vorgeburtlichem Tod. Sprüche 23, suche die Wahrheit und gib sie niemals preis. Bemühe dich um Weisheit, Selbstbeherrschung und Einsicht. Oder Sprüche 18, 13, ein Mensch, der antwortet, bevor er zugehört hat, zeigt seinen Unverstand und wird nicht ernst genommen. Kannst du warten? Kannst du zuhören? Kannst du dir wirklich einen Überblick über das Problem verschaffen und dann erst reden? Oder musst du schon bei dem ersten, wir haben ja ein Problem, anfangen zu reden? Und der Leiterregel hier ist, Leiter machen ihren eigenen Faktencheck und delegieren den nicht. Man merkt das immer wieder, wenn Politiker in die Öffentlichkeit gehen und sich auf Fakten von anderen verlassen. Und manchmal müssen sie das ja. Und dann stellt sich raus, die Faktenlage ist anders. Dann siehst du arm aus. Hast du dich schon mal von einem Arzt untersuchen lassen und der hat gefragt, waren Sie schon beim anderen Arzt? Haben Sie Röntgenbilder mitgebracht? Dann brauche ich ja nicht mehr zu röntgen. Das macht normalerweise kein Arzt. Ich röntge auch. Ist mir auch wichtig. Ja. Ich bin ja auch mit einer 400-Euro-Stelle für Gemeindegründung in Schleswig-Holstein zuständig. Und wir erwarten von jedem Gemeindegründer, bevor er in eine Stadt geht, dass er einen Faktencheck macht, wie ist der geistliche Zustand dieser Stadt. Demografisches Studium des Zielgebiets, Altersstruktur, Einkommensstruktur, religiöse Prägung und so weiter. Wenn wir als Gemeinde 2020 überlegen, eine halbe Jugendstelle zu investieren, ja, dann müssen wir genau wissen, wie ist die Situation unserer Jugend in 2 Jahren. Und wir wissen es nicht genau. Aber so gut wie wir können, müssen wir wissen, wie sind die Geburtenjahrgänge, was ist unsere Erwartung, wie sind unsere Räume zu planen und so weiter. Und das braucht Zeit. Und deshalb haben wir als Gemeindeleitung angefangen damit. Aber das läuft nur im Hintergrund. Ne? Leiter müssen ihre Hausaufgaben machen, das dauert Zeit. Und Nehemia rechnet mit Widerstand, erzeugt Aufmerksamkeit und sammelt die Fakten. Er hat zwar von seinem Bruder gehört, aber er verlässt sich nicht auf die Aussage von seinem Bruder. Haben die ein Problem als Brüder? Wenn du als Bruder das persönlich nimmst, hast du es nicht kapiert. Leiter müssen ihren eigenen Faktencheck machen und sind dankbar. Gib mir eine zweite Meinung. Bei meiner Krebs-OP, eine zweite Meinung. Ist doch wichtig. Und guckt, dann kommt dieses Wort. Nun aber. Wehe, du läufst über das Nun drüber. Nun aber, sagte ich ihnen. Okay, jetzt fängt er an zu reden. Jetzt wird's spannend. Jetzt kommt die Vision. Da haben die meisten drauf gewartet. So jetzt, ne? Und ein erster Punkt da drin, 4. Punkt, identifiziere dich mit deinen Leuten. Gute Leiter machen das. Sie wissen, wie sie mit ihren Leuten zu reden haben. Ich bin einer von euch. Jeder, ich hetze fast jeder von uns, kennt in diesem Saal den Satz von John F. Kennedy, den er 1963 vor dem Berliner Rathaus in seiner berühmten Rede gehalten hat, die am Anfang den Satz hielt, ich bin ein Berliner. Und den hat er 2-mal gesagt, am Anfang und am Ende. Wer weiß, was er dazwischen gesagt hat? War doch egal. Ja. Das haben die Franzosen dann aufgenommen, als die Anschläge kamen. Je suis. So stark. Dieser Satz ist in die Geschichte eingegangen und große Redner haben das aufgenommen. Barack Obama in seiner Antrittsrede, Change has come to America. Ich habe mir die Rede so oft angehört, die war so super. Ja. Was hat er gesagt? Yes, we can. Angie hat den Satz aufgenommen, kommt bei Deutschland nicht so gut auf. Ja. Die sind eher ein bisschen negativer. Wenn du in Deutschland sagst, yes, wir schaffen das, ja, wir schaffen das, dann die Deutschen, warte mal. Da wirst du fast für den Satz gekillt. Ja. Man muss halt Kultur verstehen. Nun aber sagte ich ihnen, ihr seht die trostlose Lage, ihr seht selbst, nicht ich sehe das, ihr seht selbst die trostlose Lage, in der wir stecken. Jerusalem ist ein Trümmerhaufen und die Stadttore sind verbrannt. Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit diese Schande aus der Welt geschafft wird. Also er könnte auf Deutsch auch sagen, ja, wir schaffen das, oder? Ist doch eine, ja, wir schaffen das Rede. Leiter müssen das sagen. wenn man Leiter dafür killt, also was hätte denn, in Deutschland braucht eher so Leiter sagen, nee, wir schaffen das nie. Oder? Manche Gemeinden brauchen das auch. Sobald jemand auf die Bühne sagt und sagt, ja, wir schaffen das, kommen 10 Leiter. Nee, wir schaffen das nie. Wollt ihr geleitet werden? Von welchen Leitern wollt ihr geleitet werden? Killt sie nicht. Ihr seid, wenn er gesagt hätte, ihr seid solche Loser. 90 Jahre lang lebt ihr in den Trümmern hier. Guckt euch doch mal an, ihr Säcke. Und jetzt komme ich. Superman. Das wäre seine Chance gewesen. Ja? Nein. Das ist eine ganz wichtige Regel für alle Eltern, für ihre Kinder, die ihre Kinder motivieren wollen. Pass auf, dass du deine Kinder nicht zu Verlierern machst. Pass auf, dass du die Gruppe, die du leiten willst, nicht zu Losern machst. Dann hast du verloren. Wer leitet denn schon gerne Loser? Jesus leitet keine Loser, er leitet Kinder. Und er hat sie zu Kindern gemacht. Wir schaffen, das hat Jesus gesagt. Und er hat den Preis dafür bezahlt. Nehemia spielt sich nicht auf als ein Experte. Er sagt nicht, ich werde euch mal zeigen, wie man das macht. Der hat ja noch selbst noch nie eine Mauer gebaut. Ja? Ich bin einer von euch und gemeinsam werden wir das Problem lösen. Und da musst du Sprache der Identifikation finden. Jesus hat sich mit uns identifiziert und als sein Volk sollten wir es mit ihm nachmachen. Eltern, die sich mit dem Problem ihrer Kinder identifizieren, statt sich für sie zu schämen oder sie anzuklagen, werden bessere Ergebnisse mit ihren Kindern erzielen. Wir haben ein Problem. Was können wir machen? Komm, lass uns mal versuchen. Das ist eine bessere Sprache als du null. Schon wieder. Das sind Killerworte für Leiter, auch für Eltern. Die Leiterschaftsregel hier ist, die beste Idee ist nicht meine oder deine, ist unsere. Hey, wir haben doch eine tolle Idee gehabt. Komm, lass uns. Uns ist unsere Idee. Ja. Wenn ein Ehepaar in die Eheseelsorge kommt, ja, ich wollte ja schon lange in die Eheseelsorge gehen. War das hilfreich? Hey, wir haben uns neu entschlossen, neu anzufangen. Egal, wer angefangen hat. Also, wir. Wir. Bist du noch bereit, dich zu identifizieren mit der Gemeinschaft, mit der du lebst? Wir. Wir haben ein Problem. Und das ist die Voraussetzung für jede Veränderung. Ich bin Teil davon. Dann kommt es zur Kommunikationsteil. Dramatisiere die Ernsthaftigkeit des Problems. Nehemia tritt vor die Leute und sagt, ich habe euch ein paar harte Fakten mitzuteilen. Zuerst die schlechten Nachrichten. Gerade junge Leiter neigen dazu, Probleme zu beschönigen. Alte übertreiben. Irgendwo in der Mitte. Nehemia beschönigt nichts. Im Gegenteil, er dramatisiert sogar das Problem. Nennt es beim Namen und das erfordert eine gewisse innere Anspannung, den negativen Part der Botschaft wirklich zu sagen. Ein Arzt, der dir sagt, naja, sie haben so ein bisschen Krebs, aber es ist nicht so schlimm. Habe ich öfters. Ja. Es gibt den negativen Teil. Auch im Evangelium gibt es den negativen Teil. Wenn du hier bist und Gott nicht kennst, musst du heute Morgen wissen, wenn du ihn nie kennenlernen wirst in deinem Leben hier auf der Erde, hast du ein Problem. Und für dieses Problem ist Jesus gestorben. Und das ist die Lösung. Da gibt es Hoffnung auch für dich. Wir müssen diese Spannung aushalten, auch schlechte Nachrichten zu sagen. Und guckt mal, wie er dramatisiert hier. Nun aber sagte ich zu ihnen, ihr seht selbst die trostlose Lage. Das könnte man auch streichen. Sachlich wäre auch richtig, ihr seht die Lage. Nein, ihr seht die trostlose Lage, in der wir stecken. Jerusalem ist ein Trümmerhaufen. Und die Stadttore sind verbrannt. Kommt, lasst uns die Mauern wieder aufbauen, damit diese Schande aus der Welt geschafft wird. Ist da Emotion drin? Ja? Das sind sehr emotionale Bilder. Trostlosigkeit, Trümmer, Gespött, Schande. Er dramatisiert die Ernsthaftigkeit der Lage. Warum macht er das? Warum macht er das? Weil diese Leute sich über 90 Jahre lang an ein Problem gewöhnt haben und sich damit abgefunden haben. 90 Jahre im Trümmern gelebt, hatten sich arrangiert. Das war normal für sie. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn du lange genug mit einem Problem zu tun hast und es nicht löst, macht deine Seele etwas, sie gewöhnt sich dran. Ja? Du ignorierst es irgendwann, tust so, als gäbe es kein Problem. Die Seele macht das, sonst kann man nicht überleben. Das ist gefährlich und gut, beides. Am Anfang einer Alkoholabhängigkeit stören dich die Nebenwirkungen als Ehepartner noch. Du lehnst dich auf, dann verlierst du die Hoffnung und dann sagst du irgendwann, ja, ist ja so. Und manchmal fällt es dir dann gar nicht mehr auf, wenn keine Gewalt kommt. Am Anfang einer Ehe stört dich die Art und Weise, wie der Konflikt in einer Ehe gelöst wird. Nämlich gar nicht. Nach 10 Jahren sagst du, ist doch normal, macht doch jeder Ehe so, oder? Ob du mal zu einem Eheseminar gehst, ist... Auch in der Gemeinde. Wer von euch hat zum ersten Mal, als er zum ersten Mal hier in die FEG oder in den ersten 5 Mal wahrgenommen, dass wir hier 2 Sorten Stühle im Saal haben? Ah, es gibt doch einige. Wer hat es heute Morgen wahrgenommen? Darf ich mal wissen, wer von euch hat 2 unterschiedliche Sorten Stühle in seinem Wohnzimmer? Halleluja. Gut, ja. Ja, stimmt. Ja, genau. Ja, super. Ja, unsere Kinder hier in der ersten Reihe, die haben heute Morgen sowas von laut protestiert. Warum sind die bequemen Stühle da hinten? Wir wollen die wieder haben. Ja, ich will nicht auf diesen ekligen Stühlen sitzen oder so. Ja. Überleg. Mehr. Das ist jetzt nur ein Anschauungsbeispiel. Ich mache das jetzt nicht. Ich habe jetzt keine Leidenschaft am Ende. Ja, so in irgendein sowas. Ich will jetzt einfach nur mal... Womit wir uns abgefunden haben als FEG. Glaubt ihr, dass die Gründer, die das gemacht haben, da war ich nicht dabei bei dieser Entscheidung. Das ist der gefährliche Part. Ich wusste es jetzt. Aber glaubt ihr, dass die Gründer, die das entschieden haben, damals aus wirtschaftlichen Gründen, das war wahrscheinlich sehr richtig, gedacht haben, dass es so lange dauern würde, dass man sich damit abfindet, so, ja? Wen setzen wir normalerweise hinten hin? Wer sitzt da? So Freunde aus den Nationen, unsere Freunde von der Drogenreha. Was ist die Botschaft? Wo sind die guten Stühle, wo sind die schlechten Stühle? Wir haben es einfach, ich habe es nur mal rumgedreht. Wir werden das mal bis zum Lunch lassen und gucken, welche Diskussionen es gibt. Wir haben keine Lösung. Das ist auch, ich missbrauche jetzt auch die Predigt nicht, um irgendein Problem zu lösen. Nein, ich wollte einfach nur mal das als Bild. Jedes Mal, wenn ihr bis zum Lunch hier reinkommt und das Bild nehmt, dann fragt euch, mit welchem Problem habe ich mich selber abgefunden, und ich sehe es nicht mehr. Also ein Hoffnungsbild. Ich möchte jetzt kein Handlungsbild hier haben, das wäre missbrauch. Nur ein Hoffnungsbild. Einfach mal warten. Hallo, habt ihr was gemerkt? Es gibt ein Problem. Was wir damit machen, spielt jetzt keine Rolle. Aber Leiter, die etwas verändern wollen, müssen das Problem benennen und dramatisieren. Bilder gebrauchen. Ja? Ihr könnt mir gerne nachher alle eure E-Mails schreiben. Ich bin offen für alle Emotionen, wie ihr das gefunden habt. Auch Negatives, immer her damit. Ja? Das ist nur ein Predigtbeispiel. Wenn wir Mitarbeiter für den Kindergottesdienst suchen, dürfen wir nicht 10 Minuten darüber reden, wie toll es ist, Kinderarbeit. Sondern wir müssen sagen, wir haben ein Problem. Wir haben da viele Kinder, wir haben zu wenig Mitarbeiter, wir haben zu wenig Leiter. Und das ist ein Problem. Und das muss man auch benennen. Und Nehemiah sagte, Bürger Jerusalems, wir haben hier ein ernsthaftes Problem. Und du musst dann auch wissen, wenn du Leiter bist, du musst es konfrontieren. Du musst die Spannung aushalten, die jetzt im Saal ist. Schritt 3 muss Schritt 5 folgen. Wenn du einen Plan hast, musst du es irgendwann kommunizieren. Veränderung kommt nie, bevor ein Mensch aufsteht. Das darf nicht sein. Die Mauer wäre nie gefallen. Ja, wenn es nicht immer wieder Politiker gegeben hätte, gesagt, die Mauer muss weg. Und ich bin so dankbar für unsere amerikanischen Kollegen, ja. Mr. Gorbatschow oder Willy Brandt, ja, oder die aufgestanden sind. Wofür stehst du auf? Wofür stehst du auf und sagst, das darf nicht sein? Vielleicht in deinem eigenen Leben, dass du erstmal anfängst, vor der eigenen Tür zu kehren. Ich habe jetzt einen Bürocoach gesucht, damit ich endlich die Unordnung in meinem Büro rauskriege. Ich werde es schaffen. Bis zum Ende von Nehemia werde ich euch sagen, wo ich bin, okay? Ja? Das ist, there is hope. Das ist wirklich Hoffnung. Du weißt, derjenige, der anfängt, Kritik zu üben, wird Kritik ernten. Das weißt du, und das ist die Angstseite des Leiters. Wo ich die Stühle gestern angesagt habe, umzustellen, wusste ich, das gibt Emotionen. Wenn du was verändern willst, reicht es nicht, die Realität nur zu sagen. Du musst dir dann auch überlegen, nach der Realität, wenn du jetzt stecken bleibst, in der Analyse, bist du ein schlechter Leiter. Du musst dir jetzt sagen, wie willst du jetzt motivieren? Ja, wie kommst du zur Lösung? Guck mal, er appelliert an ihre Selbstachtung. Er sagt, diese Schande muss weg. Diese Schande muss weg. Wir können das besser als diesen Trümmern leben. Wir sind Gottes Volk und wir leben in Trümmern und wir haben uns damit abgefunden. Und was ist die Botschaft unserer Trümmer, während wir den lebendigen Gott anbeten? Wir sagen, du kannst alles und wir schaffen es nicht mal, den Schutt aus unserer Stadt rauszuschmeißen. Das ist ein Widerspruch. Und zu viele Kinder werden darin aufgesprochen, die Gemeinden leben in Niederlagen und sie werden angeleitet, den Gott, der alles kann, anzubeten. Und die Räume und das gibt es nicht her. Und da ist ein Widerspruch und den müssen wir benennen und den müssen wir verändern, egal wie viel es kostet und wie lange es dauert. Diese Schande muss weg. Wo muss Schande aus deinem Leben raus? Das darf so nicht sein, das passt nicht zu meinem Leben. Das, was ich da lebe, passt nicht dazu, dass ich Erbe des Himmels bin und Kind Gottes. Ist es eine Sucht? Ist es irgendeine Not? Ist es irgendetwas? Oder siehst du das, wo du sagst, diese Not betrifft mich so. Da ist der Punkt, wo Gott anfängt zu arbeiten und vorher geht gar nichts. Und er appelliert an diese Selbstachtung. Hey, du kannst besser. Und er appelliert aber nicht nur diesseitig, er appelliert auch an das Jenseits, an die Ehre Gottes. Ja, das passt nicht zum Volk Gottes. Nicht nur die Juden in Jerusalem waren verachtet und lebten in Schande, sondern wenn wir in Schande leben, dann ist der Name Gottes, den wir hier ehren, immer in Verbindung. Wenn du in irgendwelchen Niederlagen in deinem Leben dich abgefunden hast und du willst christliches Zeugnis geben, du musst nicht perfekt sein, nicht falsch verstehen, aber wenn du dich so tust, als gäbe es kein Problem und du redest von Gott, irgendwann wirst du nicht mehr von Gott reden, weil du dich schämst über dich selbst und du wirst den Gott nicht mehr bezeugen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir beim Evangelium anfangen. Und wo brauchst du neu die Kraft des Evangeliums? Und ich stehe auf. Und dann kannst du andere sagen, ja genau wie ich, hey, es gibt Hoffnung für ein Büro. Was ist dein Problem? Ich oute mich, ich arbeite da dran. Wir können beten, dass ich es schaffe. Ich bete gerne mit dir. Wo arbeitest du dran? Ja. Und beide Appelle, er appelliert an den Namen Gottes. Und bei beiden Appellen gebraucht er keine, das musst du wissen, wenn du mit Erwachsenen redest oder wenn du mit Kindern redest. Erwachsene brauchen normalerweise keine äußeren Motivationsverstärker. Die brauchen innere. Kinder brauchen auch äußere Motivationsverstärker. Was heißt das? Also stellt euch vor, Nehemia hätte gesagt, der Erste, der jetzt hier aufsteht und einen Teil der Mauer in Jerusalem baut, kriegt eine kostenlose Reise ans Rote Meer. Auf meine Kosten. Das wäre ein äußerer Verstärker. Ältere Menschen sagen dazu, wenn ich ans Rote Meer will, kann ich mir selbst bezahlen. Kinder musst du schon mit Verstärkern auch kriegen. Ja? Wenn ihr das macht, wenn ihr jetzt das Zimmer aufräumt, dann kriegt ihr, weiß ich was, dann machen wir was Schönes. Ganz wichtig, mit wem rede ich? Innere Verstärker und äußere. Und wenn du bei Kindern mit der Ehre Gottes anfängst, das bedeutet denen noch nicht so viel, dann verbiegst du sie meistens. Langsam heranführen. Das ist die Leiterschaftsregel. Die größten Motivatoren im Leben sind nicht äußerlich, sind nicht nur innerlich, sind ewig. Die Ehre Gottes. Wo geht es um die Ehre Gottes in deinem Leben? Ich will kein Gespött sein für die Leute. Und der letzte Punkt. Erbitte eine konkrete Reaktion. Ein guter Leiter, gute Eltern, gute Hauskreisleiter, gute Motivationsredner, die Leute nicht nur mit Leute, die nicht nur mit Emotionen vollpumpen, sondern die am Ende ihrer Rede eine konkrete Aufgabe haben. Und das machen wir jetzt. Und wenn du das nicht klar sagen kannst, fang nicht an zu motivieren. Was ist der nächste Schritt? Komm, bis heute Abend haben wir das Zimmer aufgeräumt. Büro dauert ein bisschen länger. Ja. kommt. Lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit diese Schande aus der Welt geschafft wird. Er wird konkret. Er erwartet eine Aktion. Er braucht Hilfe. Wer ist dabei? Wer macht mit? Da sind die Listen. Tragt euch ein. Jetzt. Wir starten dann. Ganz konkret. Ja? Erwartet eine Reaktion. Schaut, ein guter Leiter, Nehemia, war realistisch und optimistisch. Beides. Ein Typ, der nur Realist ist, ist ein Buchhalter. Und wehe, ein Buchhalter wird optimistisch. Der muss realistisch sein und ganz, bis zuletzt. Aber ich will nicht nur mit Buchhaltern leben. Die andere Seite, die nur optimistisch sind, das sind die Visionäre. Die hältst du auch nicht Tag und Nacht aus. Ja, gute Leiter sind optimistisch und realistisch. Sie bringen das zusammen. Das ist der Ist-Zustand, das sind unsere Ressourcen und sie bringen den Ist-Zustand und die Ressourcen und die Hoffnung zusammen und sagen, da geht's lang. Das ist der nächste Schritt, sie ordnen das. Und Nehemia ist so einer. Leiter sehen beides, das Ideal und das Reale. Das, was ist und das, was werden kann. Und lass uns neue Hoffnung für die Menschen haben, die uns anvertraut sind. Für unseren Ehepartner, für unsere Kinder, für unsere Familien, für unsere Eltern, für whatever, für unsere Hauskreise. Wir können besser. Wir können besser. Wir können besser. Lass uns die Mauer aufbauen. Und das ist doch das auch, was Jesus sagt. Wer bittet, dem wird gegeben. Wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Unser Herr hat Hoffnung. Wir haben in Gott aller Hoffnung. Deshalb, ja. Und er ermutigt dann mit seinem persönlichen Zeugnis und hält damit nicht hinterm Berg. Wenn ein Leiter kommt und sagt, ich bin der Leiter, dann ist es legitim, im geistlichen Bereich zu fragen, warum? Wieso bist du dazu gekommen? Und dann hat ein Leiter seine Geschichte zu erzählen. Was hat Gott dir gezeigt? Wo war das? Wann war das? Das ist die eine Seite, die er tut. Er sagt, Gott hat mir gezeigt, er erzählt das hier. Ja, ich erzählte ihnen auch, bevor er gefragt wird, wie die gütige Hand meines Gottes mir geholfen. Gottes Handeln geschieht im Realen. Wenn Sarah in der Leitung eben gesagt hat, Gott hat mir in der Vorbereitung das gesagt, dann weiß sie, da war ein Raum, da war diese Zeit, da war dieser Ort. Das ist, wo ist das passiert? Was ist passiert? Das können wir sagen. Aber wehe, wir sagen nur diese Seite und sagen auch nicht das andere und was der König mir gewährt hat. Je größer das Projekt, je mehr Vertrauen du weggibst, desto kritischer solltest du fragen, wer hat das bestätigt? Wer hat dich als Leiter bestätigt? Wenn ich dir folge, was wirst du mit mir machen? Und Menschen, gute Leiter geben Rechenschaft. Ja? Ich werde erzählen, ich habe 4 Monate gebetet. Und ich habe um Gunst gebeten. Und dann ist die Tür aufgegangen. Und dann hat der König mich gefragt, wie geht es dir? Erzähl mir mehr. Und ich habe ihm meine Geschichte erzählt. Ich habe von der Not erzählt. Und dann habe ich ihn gebeten, er soll mir freigeben. Und er hat mir Urlaub gegeben. Dann habe ich ihn gebeten für einen Pass. Und hier ist der Pass. Und dann habe ich ihn gebeten, er soll mir Holz geben für die Mauer und die Stadttore und mein Haus. Und hier ist die Genehmigung. Wow, ist ja Gott am Wirken. Er hat sich legitimiert. Wehe, ein Leiter tritt auf und sagt, ich bin der neue Leiter. Seht ihr das? Ja, so, nein, da gehört eine Geschichte und da gehört eine Legitimation zu. Und die Reaktion bleibt nicht aus. Da sagten sie, ja ans Werk, bauen wir sie auf. Und sie machten sich mit Eifer an die Vorbereitung zu dem wichtigen Unternehmen. Menschen folgen Menschen, nicht Programmen. Und wenn du ein guter Leiter sein willst, musst du den Menschen zeigen, dass du sie liebst. Du musst zeigen, dass du deine Hausaufgaben gemacht hast. Den richtigen Zeitpunkt abwarten, die Fakten klären, dich mit ihnen identifizieren, das Problem dramatisieren, ja, Rückmeldung erwarten, wirklich erwarten. Das macht er jetzt. Das ist die Liste. Und dann ermutigen mit seinem persönlichen Zeugnis. Frage: Was war der Punkt heute für dich? Was war da drin? Ich weiß, es war zu lang, war viel, war gut. Aber was ist der konkrete Punkt jetzt für dich? Wenn es jetzt nicht in die nächste Woche transportiert wird, dann war das nur ein schöner Vortrag. Das war aber wirklich eben im Gebet. da zwischen 9.30 Uhr und 9.45 Uhr hatten zwei Leute, nicht ich, den Eindruck, zwei unterschiedliche. Gott will blinde Flecken ausradieren. Das heißt, er deckt sie auf und will sie ausradieren. Er wusste nicht, worüber die Predigt geht. Nimm das. Gott klopft an deine Tür, er will einen blinden Fleck ausradieren. Vielleicht musst du beten, vielleicht weißt du es, was der blinde Fleck ist. Und was schreibst du, vielleicht hast du ihn längst entdeckt, und was schreibst du auf die Trümmer deines Lebens? Und Gott wollte heute auf deine Trümmer draufschreiben, Hoffnung. Hoffnung. Nur ein Wort, Hoffnung. Und hast du noch Hoffnung für die Menschen? Schreibst du noch Hoffnung auf deine Familie rauf, auf die Menschen, die dir anvertraut sind? Und wenn nicht, dann geh zu dem Gott des Himmels, der alle Hoffnung ist, und hol sie neu ab. Vielleicht musst du nachher noch zum Gebet gehen und dich neu erfüllen lassen. Wir dürfen so sein, wie wir sind, das Evangelium. Wir sind mehr geliebt, als wir je zu hoffen gewagt haben, aber wir sind auch schuldiger, als wir je gedacht haben. Ich bete, Vater, du Gott aller Hoffnung, du Gott der Neuanfänge. Nach 90 Jahren sagt dieses Volk, ja, wir wollen aufstehen und neu bauen. 90 Jahre. Und in 52 Tagen verändert sich alles. Und einige sind hier, die haben ihre Hoffnung verloren, lieber Herr. Und wir beten, dass du neue Hoffnung entzündest. Dass du dieses Hoffnungswort dich selbst ganz groß machst. Herr, wir haben das gesehen, wie du Leben neu machst, und wir feiern das. Und wir segnen das. Und wir beten für unser Land, da, wo du uns senden willst. In unsere Arbeiten hinein, wo wir die Hoffnung für unsere Betriebe verloren haben, für unsere Kollegen, für unsere Schüler, die uns anbefohlen sind, für unsere Lehrer. Herr, für neue Hoffnung. Wir beten für unsere Hauskreise, wir beten für die blinden Flecke in unserer Gemeinde. Leite du uns. Danke immer wieder, dass du neue Leiter erweckst. Und ich bete, dass du auch diese Predigtreihe benutzt, um neue Leiter zu erwecken. Danke, dass du ein Gott aller Hoffnung bist und der Gott allen Trostes und dass du Energie hast, um etwas zu verändern zu deiner Ehre. Amen.